Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elementarwissen, dem Grundschulbildungspodcast. Ich bin Jessica.
Und ich bin Steffen.
Steffen, heute unterhalten wir uns über ein Thema, was mir besonders wichtig ist, nämlich die Sprache und wie Denkaufträge und Gesprächsführung tatsächlich Unterricht verändern.
Okay, also jeder, der bisher den Podcast aufmerksam gehört hat, sollte mittlerweile bemerkt haben, dass die Sprache relativ wichtig ist. Deshalb würde ich gerne ins Thema gleich einsteigen und würde dich fragen, was fällt dir im Unterricht eigentlich auf bezüglich der Sprache?
Danke, Steffen.
Wofür?
Na, eigentlich für den perfekten Einstieg in unsere heutige Folge.
Oh nein, was habe ich falsch gemacht?
Nein, keine Sorge, du hast ja nichts falsch gemacht, aber du hast gerade perfekt die Frage gestellt, über die wir heute eigentlich sprechen möchten.
Welche Frage meinst du, was fällt dir auf?
Ja, genau. Also vermutlich eine der häufigsten Fragen, die im Unterricht überhaupt gestellt werden.
Aber das ist eigentlich eine ganz normale Frage.
Ja, eigentlich schon. Aber ja, okay, bevor wir jetzt weitermachen, muss ich auch an der Stelle sagen, bevor jemand hektisch irgendwie seinen Unterricht jetzt umschreibt und alle W-Fragen irgendwie streicht. Also heute geht es nicht direkt nur um diese W-Fragen.
Okay, also das Thema ist dann W-Fragen, weil ich war gerade schon ein bisschen nervös, als du meintest.
Nein, musst du gar nicht. Aber okay. W-Fragen sind weder verboten noch grundsätzlich irgendwie falsch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir bei der Folge selbst tatsächlich noch einige W-Fragen stellen werden.
Wahrscheinlich schon in den nächsten 2 Minuten.
Vermutlich. Aber genau das zeigt eigentlich schon, wie selbstverständlich diese Fragen geworden sind.
Okay, ja, finde ich, stimmt. Also man denkt oftmals gar nicht drüber nach. Ich finde, die kommen einfach so in den Kopf rein.
Ja, so wie ein... Ja, genau.
Was fällt euch auf, ist wahrscheinlich das pädagogische M.
Ja, das hast du schön formuliert. Und davon gibt es irgendwie einige pädagogische Ausdrücke, die benutzt werden. Aber das passt tatsächlich ziemlich gut. Man zeigt ein Bild, es wird kurz still und fast automatisch kommt, was seht ihr oder was fällt euch auf?
Ich denke, ja, wahrscheinlich jede Lehrkraft, die gerade zuhört, hat mindestens eine dieser Fragen, wenn denn Schultag war, an dem Schultag entsprechend gestellt.
Und an einer Stelle muss ich auch sagen, mir passiert das manchmal auch. Also genau deshalb ist diese Folge keine Kritik an einzelnen Formulierungen, sondern wirklich nur eine Einladung, die eigene Sprache einmal bewusst wahrzunehmen. Ich möchte kurze Impulse setzen, dass jeder kurz mal reflektieren kann und schauen, wie er ja, die eigene Sprache, die eigene Wortwahl irgendwie trifft im Unterricht.
Also ich finde, das klingt erstmal so nach einem eher kleinen Thema. Geht so ein bisschen um Formulierungen, um Fragen.
Findest du?
Naja, im Vergleich zu Classroom-Management, Diagnostik, Differenzierung.
Ja, ist Sprache wahrscheinlich sogar noch grundlegender. Also den Unterricht findet über Sprache statt. Also mit der Sprache eröffnen wir Lernprozesse. Mit Sprache strukturieren wir Aufmerksamkeit. Mit Sprache begleiten wir Fehler. Mit Sprache moderieren wir Gespräche. Mit Sprache entscheiden wir häufig, worüber Kinder überhaupt nachdenken. Also, und das Verrückte ist, wir planen fast alles im Unterricht. Also zum Beispiel die Materialien.
Sozialform auch.
Ja, Stundentransparenz.
Lernziel.
Ja, sehr gut, Steffen. Wenn man bedenkt, du bist keine Lehrkraft, finde ich mittlerweile bist du top. Manchmal überlegen wir länger, was wir noch laminieren müssen, als darüber irgendwie, ja, welchen ersten Satz wir sagen werden zum Beispiel.
Also ich finde, das tut gerade ein bisschen weh.
Ja, das Thema Sprache spielt bei der Vorbereitung des Unterrichts oft keine Rolle oder eine kleine Rolle und das ist total verrückt. Ich glaube, vielleicht erkennen sich da viele. Lass uns einmal gemeinsam in die 2. Klasse gehen, Sachunterricht zum Beispiel. Und an der Tafel hängen 2 Bilder. Ein Wald im Sommer und derselbe Wald im Herbst zum Beispiel. Und du bist die Lehrkraft. Und an der Stelle sage ich nochmal, Steffen ist ja keine Lehrkraft. Wir werden ja oft gefragt. Aber tatsächlich ist Steffen keine Lehrkraft. Ist auch nicht in der Bildung tätig an sich. Also kann man auch so sagen. Aber heute bist du die Lehrkraft. Wie beginnst du?
Also vermutlich würde ich wieder meine Anfangsfrage nutzen und würde die Kinder fragen, was fällt euch auf?
Ich hätte ehrlich gesagt nichts anderes erwartet.
Ja, vielen Dank, das glaube ich.
Und jetzt wechseln wir einmal die Perspektive. Nicht mehr die Lehrkraft, sondern die Kinder. Und was passiert gerade in ihren Köpfen?
Ein Kind entdeckt eventuell einen Fuchs, der im Bild ist.
Ja, zum Beispiel. Und ein anderes Kind entdeckt die Sonne.
Dann, weiß ich nicht, ein anderes sieht, dass da Blätter im Herbst dann rumliegen.
Ja, und ein anderes erzählt irgendwie, dass es am Wochenende auch im Wald war.
Alles richtige Antworten.
Ja, aber führen Sie wirklich die Kinder dorthin, wo du eigentlich sie haben möchtest?
Wahrscheinlich nicht, denn eigentlich sollen die Bilder ja vergleichen.
Ja, und jetzt ändere ich nur einen einzigen Satz. Nicht, was fällt euch auf, sondern vergleicht beide Bilder. Dann machst du eine kurze Pause. Achtet besonders auf die Bäume, die Kleidung und den Himmel. Dann machst du nochmal eine kurze Pause. Finde zwei Gemeinsamkeiten und drei Unterschiede.
Okay, das fühlt sich sofort anders an.
Ja, nicht enger, sondern wirklich deutlich klarer. Und wenn man noch Satzstarter hat, damit die Schüler ihre Antwort formulieren können, dann ist das richtig, richtig gut.
Also ist die W-Frage gar nicht das Problem?
Nee, gar nicht. Die W-Frage ist nur häufig sehr offen und Offenheit ist nicht automatisch gut.
Okay, was meinst du damit?
Na, wenn ich frage, was fällt euch auf, dann können die Kinder beobachten, beschreiben, vergleichen, vermuten, bewerten, erzählen, erinnern und alles vielleicht auch gleichzeitig.
Sie müssen also zuerst herausfinden, was ich überhaupt von ihnen möchte, also ja. Konkreter.
Genau, und das kostet Zeit und genau dafür geht auch schon Denkenergie drauf, auch zum Beispiel.
Das heißt, bevor Sie über den Wald nachdenken sollen, denken Sie erstmal über die Frage nach, was dieses fällt euch auf überhaupt bedeutet.
Genau, das hast du schön formuliert.
Ich glaube, ich habe gerade einen Knoten im Kopf.
Oh, okay.
Also im positiven Sinne. Du sagst, die Kollegen denken zu wenig über die Sprache nach, planen deren Einsatz zu wenig. Wenn ich mir vorstelle, dass Sie nun doch die Sprache mit einplanen würden, stelle ich vor, Sie planen den Unterricht dann so. Welche Frage stelle ich als nächstes?
Ja, aber also eigentlich müsste man sich etwas anderes fragen.
Was?
Was sollen die Kinder jetzt denken? Also ich glaube, das ist der eigentliche Perspektivwechsel dieser Folge, den wir heute unbedingt vollziehen müssen. Also nicht, welche Frage stelle ich, sondern welche Denkhandlung möchte ich auslösen?
Okay, das klingt schon mal nach einem kleinen Unterschied.
Das ist eigentlich ein ziemlich großer Unterschied, weil du dann den Unterricht nicht mehr aus deiner Perspektive planst, sondern wirklich aus der Perspektive der Kinder.
Okay, und dazu gibt es tatsächlich Forschung, oder?
Ja, klar. Also unter anderem zum Thema Teacher Clarity, das haben wir schon öfters mal in mehreren Folgen besprochen bei Hattie, ist das untersucht worden. Ganz vereinfacht bedeutet das, dass die Kinder lernen erfolgreicher, wenn sie wissen, was ihre Aufgabe ist, worauf sie achten sollen und was genau gerade von ihnen erwartet wird. Und es geht also nicht darum, mehr zu erklären, sondern wirklich in der Sprache so klar zu sein, dass es den Kindern klar ist, was du von denen möchtest.
Das heißt, Klarheit ist in dem Sinne nicht eine Vereinfachung.
Nee, Klarheit schafft Orientierung und Orientierung schafft Denkraum.
Gut, das war jetzt relativ viel für mich auf einmal, vielleicht für die Hörer auch. Wollen wir den ersten Abschnitt mal kurz in einem Satz zusammenfassen?
Ja, man könnte zusammengefasst, könnte man sagen, plane nicht zuerst deine Fragen, plane zuerst die Denkhandlung.
Jessica, ich glaube, viele haben nach dem ersten Kapitel gerade denselben Gedanken.
Welchen?
Okay, dann streiche ich zukünftig einfach alle W-Fragen.
Ja, und das wäre wahrscheinlich auch die falsche Schlussfolgerung.
Warum?
Weil unser Thema heute gar nicht die W-Fragen sind. Unser Thema ist Unterricht und gute Lehrersprache beginnt nicht damit, eine bestimmte Frage zu vermeiden. Sie beginnt viel früher.
Wo beginnt es dann?
Na, mit einer ganz anderen Überlegung. Bevor ich drüber nachdenke, was ich sage, muss ich wirklich wissen, was die Kinder denken sollen.
Moment, das klingt aber fast gleich. Ist es aber wahrscheinlich nicht.
Nee, überhaupt nicht. Also viele Kollegen planen ihren Unterricht über Fragen und ich würde heute eher sagen, plane den Unterricht über Denkhandlungen.
Können wir das mit den Denkhandlungen noch mal ein bisschen vertiefen? Worum, also was genau ist die Denkhandlung?
Ja, eine Denkhandlung ist etwas, das wir ständig tun. Also wenn Kinder lernen, beobachten sie. Sie beschreiben, sie vergleichen, sie ordnen, sie begründen, sie erklären oder sie bewerten etwas. Das sind alles unterschiedliche Denkhandlungen.
Und das musst du als Lehrkraft planen?
Ja, das muss man. Nicht, weil das besonders wissenschaftlich klingt, sondern weil jede Denkhandlung eine andere Sprache braucht.
Gibt es dafür dann so ein Fachwort, was man irgendwie...
Genau, das berüchtigte Wort Operatoren. Das ist im Referendariat ein großes Thema tatsächlich.
Operatoren?
Ja, und ehrlich gesagt, tun mir die Operatoren wirklich manchmal ein bisschen leid.
Okay, warum?
Weil viele sofort an ellenlange Operatorenlisten denken, unnatürliche Sprache. Darauf möchte ich gerne zurückkommen, vor allem zum Beispiel zum Thema Bildungssprache. Das kann man irgendwie mit rankoppeln. Das Thema ist ein großes Thema bei den Hospis und bei den Prüfungen. Und dabei gehören Operatoren nicht nur in Prüfungen oder bei Hospitationen dazu, sondern sie gehören in jede Unterrichtsstunde.
Okay, ich muss jetzt nochmal mit einer W-Frage kontern. Warum?
Weil sie nichts anderes tun, als eine Denkhandlung sprachlich sichtbar zu machen.
Das heißt, Operatoren sind dann eigentlich so Denkwerkzeuge.
Ja, und ich finde, das beschreibt ihre Aufgabe eigentlich viel besser. Wenn man deren Funktion versteht, kann man sie wirklich viel bewusster und viel leichter einsetzen.
Okay.
Nehmen wir wieder unsere beiden Waldbilder zum Beispiel. Und ich sage, beschreibt beide Bilder. Was passiert?
Ich schaue mir beide Bilder erstmal genau an.
Ja, und jetzt sage ich, vergleicht beide Bilder. Was passiert da?
Dann würde ich automatisch einmal nach Gemeinsamkeiten und nach Unterschieden suchen.
Obwohl sich eigentlich nur ein Wort verändert hat.
Okay, finde ich spannend. Das Thema bleibt gleich, aber das Denken verändert sich.
Ja, und deshalb lohnt es sich echt, über die Sprache so intensiv tatsächlich nachzudenken. Ich bin vielleicht etwas extrem, was das Thema angeht, und ich habe bestimmt so etwas wie einen Sprachfetisch oder so. Aber ich glaube, es lohnt sich wirklich gründlich nachzudenken, welche Denkhandlungen sollen die Kinder vollziehen, damit ich genau weiß, welche Operatoren ich tatsächlich auch benutzen muss.
Wie erlebst du das dann in deinem Alltag? Also zum Beispiel jetzt, wenn du Hospice machst.
Ja, also die Operatoren sind immer wieder ein Problem. Die sind auch immer wieder ein Thema beim Seminar selbst, also ein häufiges Thema. Nach Unterrichtsbesuchen frage ich ja manchmal, okay, was sollten die Kinder eigentlich in dieser Phase tun? Und dann hört man oft irgendwie, sie sollten erkennen oder sie sollten verstehen. Und dann frage ich, okay, und welche Denkhandlung brauchen wir denn dafür zum Beispiel?
Was passiert dann?
Na, oft entsteht erstmal kurz mal Stille. Also, und nicht, weil die Referendar die Antwort ja gar nicht kennt, sondern weil sie vorher nicht wirklich drüber nachgedacht haben.
Wie gehst du dann weiter vor?
Na, und dann sagen viele, ja, eigentlich mussten die Kinder zuerst vergleichen oder sie mussten zuerst beobachten oder sie hätten erst beschreiben müssen. Und plötzlich dann verändert sich der Blick auf die ganze Unterrichtsplanung.
Also das heißt, die Referendare haben oft einen bestimmten Wunsch eines Denkwerkzeugs oder eines Operators, aber eigentlich gab es davor noch Dinge, die Kinder tun sollten, zu denen man sie nicht animiert hat. Also es ist so wie so ein Stufenplan, den die Kinder eigentlich durchgehen, und man beginnt eigentlich oder teilt den Kindern nur die oberste Stufe mit.
Genau, also das könnte man eigentlich mit einer Denkleiter vergleichen. Also ich finde, es ist ein schönes Bild. Die Kinder springen selten direkt zur Begründung. Also vorher brauchen sie oft erst eine Beobachtung oder eine Beschreibung oder vielleicht einen Vergleich. Und erst dann können sie begründen oder erklären zum Beispiel.
Und wenn man jetzt die Frage nur stellt, warum, dann fehlen diese Beobachtungen, Vergleichen vorher. Und die Kinder machen nicht den Denkprozess, den man eigentlich auslösen will.
Genau, und dann wundert man sich auch irgendwie, warum die Antworten so oberflächlich bleiben.
Das passt eigentlich ziemlich gut zu dem, was du vorhin über die Klarheit gesagt hattest.
Ja, Clarity, also Teacher Clarity, bedeutet unter anderem, dass Kinder wissen, welche Denkhandlung gerade gefragt ist. Sie müssen nicht erst rätseln, was die Lehrkraft eigentlich meint. Sie können sofort mit dem Denken beginnen.
Das heißt, mit Klarheit nimmst du eigentlich nichts weg, sondern du schaffst Orientierung und sorgst dafür, dass die Kinder auf der richtigen Stufe starten.
Und Orientierung schafft dann Denkraum. Das ist wichtig.
Okay, also ich glaube, jetzt verstehe ich, warum wir heute nicht so viel über Fragen sprechen.
Warum?
Weil Fragen eigentlich erst der zweite Schritt ist. Also der erste Schritt lautet, was sollen die Kinder denken?
Ja, und wenn ich diese Frage beantworten kann, finde ich meistens auch die passende Formulierung. Und deswegen ist es in der Vorbereitung so wichtig, schon darüber nachzudenken.
Wir haben jetzt viel über Denkaufträge gesprochen, also über Sätze wie vergleichbare Bilder, aber irgendwie fehlt mir da noch ein Schritt. Also ich stelle mir gerade jetzt zum Beispiel ein Referendar vor und er sagt, vergleichbare Bilder. Und dann?
Genau an der Stelle wird es echt spannend, weil viele glauben, mit dem Denkauftrag sei alles erledigt und dabei beginnt jetzt eigentlich erst der zweite Teil.
Okay, was beginnt dann?
Na, die Gesprächsführung.
Und das ist nicht dasselbe?
Nee, überhaupt nicht. Ja, ist ein wichtiger Punkt. Also die Gesprächsführung darf nicht vernachlässigt werden. Also wenn man schon den Denkauftrag hatte und der gut gelaufen ist, die Kinder haben also gearbeitet, dann geht es wirklich darum, das Gespräch zu eröffnen und das will auch gekonnt sein.
Also ich kenne das so ein bisschen aus dem privaten Bereich, wo man dann zum Beispiel sagt, irgendwie das Gespräch hat sich nicht so richtig entwickelt. Ist es dann sowas, was man irgendwie auch in der Schule erlebt, wenn man
die Gesprächsführung macht? Genau, wenn die Kinder zum Beispiel sich gar nicht mehr melden zum Beispiel oder wenn die Beteiligung gering bleibt. Häufig liegt es gar nicht sogar am Ziel, sondern wirklich daran, dass die Gesprächsführung gar nicht mit eingeplant wurde.
Also man müsste dann, nachdem man gesagt hat, vergleichbare Bilder, müsste man dann irgendwann auch das Unterrichtsgespräch dann starten?
Ja, eigentlich fehlen sogar mehrere Möglichkeiten. Also man könnte noch einbauen, vergleichbare Bilder. Ihr habt dafür 30 Sekunden oder eine Minute Zeit, dann legt man den Timer. Man könnte auch sagen, notiert eure Ideen, täuscht euch kurz mit einem Partner aus und. Da gibt es irgendwie viele Möglichkeiten, das weiter arbeiten zu lassen.
Okay, also ist so ein bisschen wie diese Lernziele, die wir für die Unterrichtsstunde hat. Sowas könnte man dann so als kleinen Ablaufplan auch nochmal kleiner aufdröseln, eine Zeitangabe mitgeben.
Genau, das will alles geplant sein. Wenn es nicht geplant ist, wird es dann schwierig und dann verfällt man in diesen W-Fragen.
Interessant, also das sind gar keine neuen Aufgaben.
Nee, genau, also es organisiert nur das Denken neu.
Ich glaube, das ist der Moment, der vielen dann schwerfällt, oder?
Ja, weil Stille danach schwer auszuhalten ist. Also, und es ist manchmal sogar schwieriger, als Unterricht zu erklären, zum Beispiel. Also vielen Kollegen melden zurück, dass diese Denkzeit zu geben, sie total nervös macht.
Dabei passiert eigentlich relativ viel dann.
Ja, viel sogar, weil die Kinder vergleichen, sie beobachten, sie sortieren ihre Gedanken, sie tauschen sich aus. Also kurz gesagt, sie arbeiten, sie sind wirklich irgendwie dabei zu denken. Und auch wenn niemand spricht. Also das muss man irgendwie sich bewusst machen und sich ein bisschen von den Ängsten lösen. Wenn meine Aufträge klar sind, wenn ich sehr klar war, was zu tun ist, dann kann ich mich zurücklehnen, kurz beobachten, wie die Kinder das irgendwie machen.
Also ich glaube, ich hätte das, wenn ich Lehrkraft gewesen wäre mit diesen zwei Bildern, ich hätte auch gesagt, was fällt euch auf? Und ich hätte wahrscheinlich das erste Kind rangenommen oder das zweite, was ich gemeldet hätte. Also ich hätte vermutlich auch nicht diese Denkzeit und Zeitangabe gegeben.
Genau, und dazu gibt es schon irgendwie Studien. Also es wurde ja schon untersucht, wie lange Lehrkräfte nach einer Frage oder nach einem Arbeitsauftrag zum Beispiel warten. Und im Durchschnitt waren es weniger als 2 Sekunden. 2 Sekunden. Mhm. 1, 2. Das ist verrückt.
Ja. Das hatten wir ja schon öfter im Podcast, ne? Auch in anderen Folgen, dass diese Denkzeit relativ wichtig ist.
Genau. Also mich hat diese Studie tatsächlich auch gar nicht so überrascht. Und wenn ich in den Hospi irgendwie das Ganze beobachte, es ist so. Also und mittlerweile bei meinem Seminar sind die Teilnehmer wirklich irgendwie drauf gepolt und die melden immer wieder zurück. Die versuchen das tatsächlich auch. Und trotzdem fällt es denen schwer, meinten sie. Das stresst sie sogar irgendwie, dieses Warten irgendwie. Einmal, weil es immer wieder irgendwie Zeit kostet. Zweitens, weil man das Gefühl hat, es entsteht Stille und Stille ist nicht gut, aber Stille ist produktive Stille ist auch super.
Mhm.
Also als Lehrkraft bewusst länger zu warten, da wurde auch nachgewiesen, dass die Antworten viel länger irgendwie werden. Und zwar nicht nur länger, sondern viele melden zurück auch, dass mehr Kinder zum Beispiel sich auch gemeldet haben. Und die Gedanken wurden häufiger begründet. Es wurde irgendwie viel tiefer nachgedacht, als wenn man einfach nur diese 2 Sekunden gewartet hat.
Hm. Also würdest du sagen, Denkzeit ist Unterrichtszeit?
Auf jeden Fall.
Okay. Wir hatten ja schon mal über die Gesprächseröffnung und Gesprächsführung dann gesprochen. Wie könnte so ein Gespräch dann eröffnet werden? Also ich habe den Kindern die Zeit gegeben, sie haben nachgedacht, sie haben ihre Antworten notiert. Wie eröffnest du jetzt das Gespräch?
Na, grundsätzlich sind die Gesprächsregeln immer klar, wir melden uns leise zu Wort irgendwie. Also das muss sitzen, das ist im Classroom Management irgendwie so verankert, die Kinder wissen es, es wurde trainiert und somit muss ich nicht sagen, und jetzt melden wir uns leise zu Wort. Das ist ja gar nicht notwendig. Das machen die Kinder automatisch dann. Wir starten dann mit Sätzen wie, jetzt sammeln wir. Wir beginnen mit den Gemeinsamkeiten und dann melden sich die Kinder automatisch leise.
Weil sie wissen, wie es geht und du das mit ihnen eintrainiert hast. Die Sätze finde ich jetzt tatsächlich relativ einfach. Ich hatte jetzt irgendwie mit etwas Spektakulärerem gerechnet.
Nee, aber also Gesprächsführung lebt selten von besonders originellen Formulierungen. Also sie lebt wirklich von Klarheit. Und wenn du dir die Talkshows irgendwie im Fernsehen anguckst, Markus Lanz zum Beispiel, der startet regelmäßig so irgendwie. Wir starten jetzt gemeinsam oder wir gehen von links nach rechts oder von rechts nach links und so weiter und so fort. Also genauso führt er irgendwie die Gespräche.
Gibt es einen Satz, den du bei Unterrichtsbesuchen besonders häufig hörst?
Ja, oft ist es irgendwie, eigentlich wussten die Kinder das oder wir hatten das schon.
Und wussten sie es?
Ja, oft schon, aber die Gedanken wurden dann in dem Moment nicht sichtbar. Also und zwar nicht, weil sie das nicht wussten, sondern wirklich, weil der Übergang von Denken zum Gespräch gefehlt hat.
Okay, also finde ich eigentlich recht spannend. Die Lehrkraft geht davon aus, das hatten wir jetzt die letzten 2 Wochen. Man geht jetzt in dem Thema weiter, hofft vielleicht oder hat vielleicht so eine kleine Transferaufgabe, wo vorhandenes Wissen genutzt werden sollte und man geht einfach davon aus, die Kinder wissen das, wir hatten das. Und dann kann aber dieses Wissen nicht abgerufen werden, weil die Kinder das nicht verbalisieren können. Das hatten wir schon mal so ein bisschen in der Bildungssprachenfolge.
Genau. Und dabei hilft dann Gesprächsführung.
Ich glaube, jetzt kann ich den Unterschied formulieren.
Okay, jetzt bin ich gespannt.
Also, ich würde es jetzt so zusammenfassen. Der Denkauftrag bringt Kinder zum Denken. Die Gesprächsführung bringt ihre Gedanken ins Gespräch.
Ja, hätte ich fast nicht besser machen können.
Also, ich würde das gerne jetzt mal erleben. Also nicht nur theoretisch, sondern wirklich mal in der Unterrichtsstunde.
Dann okay, dann lass uns schauen, wie Lehrersprache Unterricht begleiten kann.
Dann würde ich sagen, weiß nicht, soll ich irgendwie die Lehrkraft spielen?
Ja, gerne. Also ich verspreche, ich unterbreche dich nicht ständig.
Also das wäre wirklich nett.
Ich versuch's.
Gut, also ich baue die Szene auf. Wieder 2. Klasse, Sachunterricht. 2 Bilder hängen an der Tafel. Also das, was wir vorhin schon hatten. Ein Wald im Sommer, ein Wald im Herbst. Mein alter Einstieg wäre ja vorhin gewesen, was fällt euch auf?
Ja, und heute?
Heute würde ich wahrscheinlich sagen, vergleich beide Bilder.
Gefällt mir.
Und jetzt muss ich mich beherrschen.
Okay, warum?
Na, weil ich eigentlich jetzt sofort weiterreden würde.
Okay, das kenne ich.
Ich glaube, Stille fühlt sich vorne an der Tafel ungefähr dreimal so lang an wie hinten auf dem Schülerstuhl, oder?
Ja, man muss sich schon irgendwie, es ist schon gewöhnungsbedürftig, muss man schon sagen, aber es lohnt sich.
Okay, also ich würde jetzt sagen, ihr habt 30 Sekunden und dann bin ich so lange still. Ja, okay.
Und genau, dann bist du so lange still und nicht, weil jetzt nichts passiert, sondern weil jetzt das Wichtigste passiert, nämlich die Kinder denken.
So, die 30 Sekunden sind vorbei. Wie mache ich jetzt weiter?
Na, ich würde nicht sofort ins Plenum gehen vielleicht.
Nicht? Weil eigentlich dachte ich, ich sage jetzt sowas wie, wir sammeln.
Das geht auch. Also auch das geht. Man könnte aber sagen, täuscht euch kurz mit eurem Partner aus. Ihr habt eine Minute Zeit.
Okay, warum das?
Ja, weil dadurch plötzlich alle sprechen. Also nicht nur die drei Kinder, die du dran nehmen kannst und weil sie sich gemeldet haben, sondern wirklich, weil alle jetzt eingebunden sind.
Okay, ja, stimmt eigentlich, weil eigentlich würde ich ja jetzt nur zwei, drei Kinder wahrscheinlich rannehmen, die dann gezwungen sind, das zu verbalisieren. Wahrscheinlich auch noch die mutigsten oder die sich relativ häufig melden. Aber durch diesen Partneraustausch zwinge ich eigentlich alle, ihre Gedanken in Worte zu fassen.
Genau. Und Partneraustausch ist ja wirklich nicht nur eine Methode, sondern es ist wirklich eine Form der Gesprächsvorbereitung, der Gesprächsführung dann.
Okay, den Satz werde ich mir merken. Gut, also, dann habe ich die Minute Austausch gemacht. Jetzt müsste ich dann das Gespräch eröffnen.
Aber bitte nicht mit, wer möchte anfangen.
Okay, schade, das wäre jetzt mein Satz gewesen.
Nee, also vielleicht, wir beginnen mit den Gemeinsamkeiten.
Finde ich auch schon wieder total unspektakulär.
Ja, aber gute Lehrersprache ist oft unspektakulär. Sie ist einfach nur klar.
So, jetzt sagt ein Kind, auf beiden Bildern stehen Bäume.
Ja, dann würde ich wahrscheinlich sagen, möchte jemand eine weitere Gemeinsamkeit nennen.
Du würdest es also noch nicht bewerten mit richtig oder?
Nö.
Warum nicht?
Weil ich das Gespräch offen halten möchte, weil wenn ich nach jedem Beitrag sofort bewerte, dann reden die Kinder irgendwann nur noch mit mir. Und ich möchte aber, dass sie anfangen, wirklich aufeinander zu hören und miteinander zu sprechen. Und an der Stelle will ich nochmal anmerken, wenn ich anfange, irgendwie auf jeden Beitrag zu reagieren, dann erhöhe ich das Risiko vom Lehrerecho. Und das ist dieses Wiederholen von Antworten, die Kinder gegeben haben. Und das ist tödlich, weil warum wir das eigentlich vermeiden müssen, wir müssen die Wertigkeit, also die Wichtigkeit der Beiträge irgendwie hochhalten. Wenn die Kinder merken, okay, die Lehrer wiederholt ja ständig das, was gesagt wurde, dann muss ich beim ersten Mal als Kind gar nicht mehr aufpassen, weil ich weiß, es wiederholt eh jemand. Und zweitens, wenn man ständig wiederholt, haben das Gefühl, also die Kinder das Gefühl auch irgendwie, es war gar nicht so richtig oder es war irgendwie gar nicht so wichtig, sondern wichtig ist, Lehrerecho vermeiden.
Wie würde ich jetzt darauf reagieren, wenn jetzt ein Kind zum Beispiel sagt, auf dem einen Bild fliegt ein Vogel und eigentlich will ich gar nicht über diesen Vogel sprechen.
Ja, aber das passiert einfach.
Ja, aber was würdest du dann sagen?
Interessante Beobachtung. Kurze Pause. Hilf sie uns dabei, die Jahreszeiten zu vergleichen. Begründe. Und vielleicht hat das Kind auch eine interessante Idee, eine Begründung. Also vielleicht es entspricht nicht meiner Erwartung, was ich meiner Vorbereitung als Antwort, als mögliche Antwort irgendwie hören wollte. Aber manchmal kommt es vor, dass sie irgendwie coole Sachen drauf haben und vielleicht ist es so ein Moment, also nicht gleich irgendwie abtun, sondern das Kind begründen lassen, warum es gerade irgendwie uns dabei hilft, die Jahreszeiten zu vergleichen.
Okay,
interessant. Vielleicht hat das eine Relevanz.
Okay, könnte sein, der Vogel ist jemand, der im Winter irgendwie in den Süden fliegt und im Sommer ist er zu sehen, im Herbst ist er schon.
Genau, und unterwegs. Es war aber beim ersten Mal nicht in der Lage, das so zu versprachlichen, dass es für alle klar ist. Und vielleicht braucht es irgendwie mehrere Anläufe, Unterstützung in der Sprache, um das irgendwie zu versprachlichen, damit es irgendwie für alle klar wird. Und das wäre doch genial. Wäre aber schade, wenn ich sage, nein, es ist kein Thema der Stunde.
Ich finde ehrlich gesagt, also in Sachkunde ja, kann ich mir das gut vorstellen, weil die Kinder da ja viel auch so explorativ aus ihren eigenen Erfahrungen irgendwie Sachen mitteilen können. Aber wie ist es jetzt zum Beispiel bei Mathematik, wo einfach weniger Vorwissen vielleicht einfach vorherrscht?
Na, nehmen wir mal zum Beispiel zwei Lösungswege stehen an der Tafel und ja, da stellt man die Frage, okay, welche Lösung ist ja richtig? Warum ist Antwort A falsch? So. Und das ist halt schade. Also, weil da findet irgendwie wenig Denken statt. Und das hat man vorgenommen. Das ist doch schade. Wichtig sind irgendwie Lösungswege. Dann kann man einfach sagen, vergleich beide Lösungswege.
Und dann kommt die Pause.
Ja, markiert die Stelle, an der sie unterschiedlich werden. Benennt die Stelle irgendwie, wo die Unterschiede sind. Dann nochmal eine kurze Pause. Dann entscheidet euch.
Wieder die Pause.
Genau, immer Pausen. Die Kinder brauchen Zeit zum Nachdenken. Es ist nicht irgendwie so einfach, kurz mal sofort eine Antwort zu haben. Begründet eure Entscheidung.
Jetzt fällt mir gerade was auf.
Okay.
Die Kinder müssen viermal denken, jetzt in dem Beispiel, bevor überhaupt jemand antwortet.
Ja, es ist doch toll, oder nicht? Also, und genau deshalb werden die Antworten meistens viel besser. Viel länger, die sind tiefgründiger einfach.
Wollen wir noch mal ein Beispiel für Deutsch machen?
Genau, da freut sich die Kollegin, die immer sich Beispiele für Deutsch wünscht. Ja, also auch da irgendwie nicht, was fällt euch auf, sondern wirklich, lest den ersten Abschnitt, dann kurze Pause, markiert alle Wörter, die Gefühle ausdrücken, kurze Pause, vergleicht mit einem Partner eure Markierungen. So, und jetzt sammeln wir.
Ich finde, dass der Unterricht auch irgendwie ruhiger klingt, weil du ja wirklich auch diese Denkzeit dann hast.
Ja, das höre ich oft. Bei mir ist es immer so ruhig. Also da bin ich immer im Zwiespalt, weil ich bin ziemlich empfindlich, was die Lautstärke angeht. Aber es ist, ich glaube, das richtige Wort ist, es ist unaufgeregt, weil wir ein Gespräch führen. Es gibt irgendwie keine Horde Kinder, die sich irgendwie laut melden, auf den Stühlen wackeln und die Finger in die Luft irgendwie strecken, um in der Hoffnung irgendwie ranzukommen. Also alle sind dran.
Okay, also unaufgeregt statt ruhig.
Genau. Ja, also ich glaube unaufgeregt und strukturiert einfach. Also die Kinder kennen die Regeln, die Melderegeln. Das heißt, das muss ich nicht nochmal thematisieren. Ich muss irgendwie nicht sagen, und jetzt melden wir uns. Sondern die wissen irgendwie, ich bin klar in der Sprache und dadurch entsteht diese ruhige Arbeitsatmosphäre.
Wir hatten ja vorhin gesagt, dass man dieses Denken oder diese Denkprozesse planen muss. Planst du es dann tatsächlich? Schreibst du dir da Sachen auf?
Oder? Am Anfang ja. Also in manchen Situationen mache ich es immer noch, wenn es neue Sachen sind oder wenn ich neue Sachen testen möchte. Also wenn ich es besonders gut, also manchmal habe ich auch an mir selbst immer noch den Anspruch, irgendwie wirklich Stunden wie im Referendariat irgendwie zu halten, ist mein Spleen. Und dann mache ich das auch. Das empfehle ich auch den Teilnehmern meines Seminars tatsächlich auch für die Hospiz, das auch so zu machen. Irgendwann hat man es drauf. Mein Tipp ist immer irgendwie, dass man sich wirklich drei Sätze aufschreibt vor der Stunde. Und
zum Beispiel? Nicht,
vergleich die Bilder. Ihr habt jetzt 30 Sekunden und jetzt sammeln wir.
Also nur die drei Sätze.
Zum Beispiel. Dann ist meine Gesprächsführung schon irgendwie vorbereitet. Und dann gibt es irgendwie nicht diese Sorge, okay, ich habe irgendwie selber das Gespräch irgendwie so geführt und die Antworten irgendwie angesagt, weil ich Angst hatte, aus Zeitgründen irgendwie, dass wir uns da in Details verlieren. Sondern wenn ich sage vergleicht, dann ist eigentlich ganz klar, was ich von den Kindern haben möchte. Wenn ich es nochmal detaillierter, präziser haben möchte, irgendwie achtet besonders auf die Farben, auf die Kleidung und auf die Pflanzen zum Beispiel. So, und dann ist klar, dann geht es nicht darum, ob die Sonne da ist oder nicht, sondern es ist irgendwie sehr klar formuliert. Und dann muss man im Unterricht selbst dann nicht mehr ständig überlegen, wie man irgendwie etwas formuliert, weil das kostet irgendwie Denkkraft irgendwie. Und man ist ja schon nervös, wenn Besuch auch da ist zum Beispiel. Und dann ist es schöner, man hat es irgendwie bei sich. Und meistens braucht man vielleicht diesen Zettel gar nicht mehr, aber man hat es zur Sicherheit. Es ist greifbar quasi. Mhm. Man kann sich daran festhalten, an diesem Zettel. Das finde ich immer ganz wichtig. Und wenn ich diesen Stress erstmal nicht mehr habe, irgendwie darüber nachzudenken, wie ich was formulieren möchte, dann kann ich mich viel stärker auf die Kinder konzentrieren.
Mhm. Also, okay, 3 Sätze ist eigentlich ein relativ praktischer Tipp, den die Kollegen und Kolleginnen ja eigentlich zeitnah umsetzen können.
Ja, das hoffe ich. Also mein Ziel ist wirklich nicht, dass alle irgendwie alles nach meinem Modell machen. Ich möchte, dass jeder sich kurz die Zeit nimmt, darüber nachzudenken, wie Sprache im Unterricht eingesetzt wird und dass man die eigene Sprache selbst reflektiert und vielleicht kann man hier und da was drehen.
Mir ist jetzt gerade tatsächlich auch noch was aufgefallen. Ich schreibe ja immer mit, dass ich Gedanken nicht verliere und nochmal auf Sachen dann später zurückzukommen können. Und eigentlich notiere ich irgendwie gar keine Sätze, sondern eigentlich immer nur so 3-4 Wörter.
Okay, was hast du dir jetzt notiert?
Na, zum Beispiel vergleicht oder jetzt sammeln wir oder eine Ergänzung.
Und genauso funktioniert Lehrersprache häufig auch. Also sie besteht ja gar nicht oder sollte zumindest nicht aus langen Erklärungen bestehen, sondern wirklich aus ganz kleinen sprachlichen Werkzeugen, die bewusst eingesetzt werden.
Mhm. Gut, dann wollen wir die Formulierung machen.
Okay, dann könnten wir mit den Formulierungen jetzt starten. Ich würde sie als bisschen so als Werkzeugkasten irgendwie betiteln wollen. Aber an der Stelle auch mit der Bitte, dass man diese Formulierung nicht als Rezept irgendwie wahrnimmt, sondern wirklich nur als Idee. Also es geht nicht darum, sie auswendig jetzt zu lernen, und sondern wirklich einfach nur die eigene Sprache wirklich bewusst wahrzunehmen und notfalls irgendwie zu optimieren.
Hm. Ich würde gerne nicht mit Aufgaben anfangen, sondern vielleicht mit so einer Unterrichtseröffnung. Ich glaube, da sind Formulierungen auch relativ wichtig. Also angenommen, du hast jetzt eine Klasse, die kommt gerade aus der großen Pause. Was würdest du den Kindern als erstes sagen?
Na, oft hören die Kinder dann irgendwie, pass mal auf.
Oder alle herhören oder
alle
sowas.
Alle herhören oder
Klassiker.
Ja. Und ich würde eher sagen, legt eure Materialien bereit, richtet euren Blick nach vorne, lest die Aufgaben zunächst still, betrachtet das Bild, setzt euch so hin, dass ich sehen kann, dass wir soweit sind und starten
Gut.
können.
Also im Endeffekt, alle Sätze, die du jetzt gerade genannt hast, sollen eine Handlung auslösen.
Genau, und die Kinder wissen sofort, was jetzt von ihnen erwartet wird.
Mhm.
Und das hat wieder irgendwie, das Thema hatten wir schon in einer Folge auch, wenn den Kindern, also seid aufmerksam zum Beispiel. Mhm. So, was heißt das für die Kinder? Es ist für jeden unterschiedlich. Und deswegen muss es in der Sprache klar sein, was ich von denen möchte. Es muss für sie klar sein, was von denen erwartet wird. Und dann hat man keinen Stress.
Mhm. Wir hatten ja schon unser Beispiel mit dem Bild mit den 2 Wäldern zu unterschiedlichen oder dem gleichen Wald zu unterschiedlicher Jahreszeit. Jetzt hängt das Bild in der Tafel. Was könnte man jetzt noch sagen, außer vergleicht beide Bilder?
Na, beschreibt die Bilder, vergleicht beide Bilder, findet 3 Unterschiede, ordnet die Bilder, markiert die Gemeinsamkeiten, sucht Hinweise für. Also da gibt es viele Wege.
Wenn ich ehrlich bin, würde ich heute immer noch zuerst sagen, was fällt euch auf?
Das ist auch okay. Also die entscheidende Frage lautet nicht, darf ich das sagen, sondern hilft diese Formulierung meinem Lernziel?
Hm, okay.
Es geht immer noch um das Lernziel. Die ganze Stunde dreht sich um ein Lernziel und meine Formulierung müssen dienlich sein.
Hm, na gut, das nimmt ein bisschen den Druck. Jetzt kommt der Teil, den ich wahrscheinlich am meisten üben müsste. Die Stille.
Ja, also dann helfen manchmal auch ganz, ganz einfache Sätze. Also zum Beispiel, ihr habt jetzt 30 Sekunden Zeit, denkt zuerst einmal für euch für 30 Sekunden, Notiert eure Ideen, vergleicht eure Gedanken mit einem Partner. Man muss auch diese Stille mit den Kindern besprechen, also weil die kennen das irgendwie anders von vielen Kollegen, die sofort irgendwie die Kinder rannehmen und es könnte irgendwie zu Frustration kommen oder zu Stresssituationen. Also man muss wirklich besprechen, warum man wartet. Also dass es keine Quälerei ist, muss auch irgendwie thematisiert werden.
Aber du sagst den Kindern ja trotzdem nicht konkret, was sie denken sollen, sondern du gibst ihnen Zeit mit einer gewissen Richtung.
Ja, und manchmal ist das die wichtigste Phase, ja, der ganzen Stunde vielleicht.
Dann haben die Kinder jetzt gearbeitet, haben sich mit dem Partner ausgetauscht. Wie würde es jetzt weitergehen?
Na, jetzt beginnt die Gesprächsführung. Also zum Beispiel, wir sammeln jetzt gemeinsam. Wir beginnen mit den Gemeinsamkeiten. Ich möchte jemand den ersten Gedanken vorstellen oder die erste Beobachtung vorstellen. Hat jemand eine Ergänzung? Hat jemand weitere Gedanken?
Also mir fällt auf, du sagst eigentlich nie sowas wie, wer weiß es oder wer weiß etwas.
Ja, weil ich auch gar nicht wissen möchte, wer etwas weiß. Ich möchte wissen, welche Gedanken entstanden sind.
Ja, das ist ein schöner Unterschied. Dann, ja, jetzt antwortet ein Kind. Meldet sich, du nimmst es ran, wie geht's weiter?
Ja, viele Kollegen bewerten dann meistens die Beiträge der Kinder mit richtig oder das ist ja interessant. Das sollte man auch tatsächlich irgendwie vermeiden, auch weil es dazu verleitet, wirklich im Lehrerreich irgendwie zu rutschen. Ich kann auch nicht sagen, mir gelingt es immer perfekt, also an der Stelle auch so mal hingesagt.
Okay, also eigentlich so ähnlich, wie wir das vorhin schon mal gemacht haben. Dieses Zusammentragen ist dann eigentlich so ein bisschen die Kür, aber die eigentliche Arbeit liegt vorher in dem A, selber nachdenken und dann B, der Austausch mit dem Partner. Wir hatten es vorhin ja schon mal mit dem Vogel. Da würde ich aber trotzdem noch mal irgendwie ein bisschen drauf eingehen, weil ich glaube, das wäre für mich irgendwie auch relativ schwierig, wenn jetzt ein Kind irgendwas sagt, ja, was nicht so ganz passt.
Ja, auch dafür brauchen wir ja die Sprache und günstig ist es, wenn wir Wörter wie nein oder das stimmt nicht, nein, es ist falsch vermeiden, sondern einfach schaut nochmal genau hin, überprüft diese Überlegung, vergleicht die Idee mit eurer, da gibt es viele Möglichkeiten.
Okay, also verändert so ein bisschen die Stimmung des Gesprächs und man bremst nicht ein Kind aus.
Weil Fehler dadurch wieder Teil des Lernens werden. Also wenn wir schon predigen, dass Fehler Helfer sind oder dass wir aus Fehlern lernen, dann sollten wirklich diese Fehler nicht als schlecht irgendwie dargestellt werden, sondern die sollen uns weiterhelfen. Und dann ist es halt günstig, die so trotzdem nicht negativ darzustellen. Und wenn wir das nicht so formulieren, dass es negativ auffällt, nehmen wir auch den Kindern die Angst, sich zu melden, auf das Risiko hin, dass sie dann Fehler machen zum Beispiel. Also viele trauen sich dann gar nicht, sich zu melden, wenn sie ständig irgendwie exposed werden, wenn sie einen Fehler gemacht haben oder sie könnten einen Fehler machen. Also das hat viele Vorteile, wirklich auch da in der Fehlerkultur auf die Sprache zu achten, um sicher zu sein, irgendwie, dass wir die Kinder nicht einschränken irgendwann.
Angenommen, du dürftest morgen, wenn du zur Schule müsstest, sind ja gerade Ferien, du musst nicht.
Ich könnte.
Du könntest. Aber angenommen, ich würde Sätze, die du sagen dürftest, limitieren und du dürftest morgen nur 3 Sätze mitnehmen. Was wären das für Sätze?
Ich finde, vergleicht ist für mich so ein Operator, was unglaublich viele Denkprozesse anstößt. Das finde ich irgendwie wichtig. Dann, wer kann daran anknüpfen, finde ich auch wichtig, weil aus einzelnen Antworten erst dann so ein gemeinsames Unterrichtsgespräch wird und nicht nur vereinzelte Antworten. Ich glaube, mein Lieblingsoperator ist wirklich begründe. ich glaube, erläutere und begründe. Also die habe ich so dermaßen drauf mittlerweile, dass ich sie sogar im Privatleben benutze.
Ja, kann ich bestätigen.
Die sind ja gar nicht so kompliziert, aber die sind, ja, kraftvoll.
Also, nee, sind tatsächlich keine komplizierten Sätze.
Nee, professionelle Lehrersprache besteht selten aus komplizierten Sätzen. Wir haben ja mit Grundschulkindern irgendwie zu tun. Sie besteht aber aus bewussten Sätzen, das ist wichtig.
Wenn jetzt einer der Hörer oder Hörerinnen sich vornimmt, seine Sprache auf das, was wir jetzt gerade so ein bisschen gesagt haben, anzupassen, wie geht man da am besten vor? Also wie hast du das damals vielleicht gemacht, nachdem dir das so bewusst geworden ist?
Na, immer Stück für Stück. Also es ist wichtig, man nimmt sich ja nicht den ganzen Unterricht irgendwie vor, sondern wirklich und auch nicht die ganze Stunde vor, sondern man nimmt sich nur eine Phase des Unterrichts für den Anfang. Nehmen wir mal den Einstieg. Ich finde, der Einstieg ist so das A und O des Unterrichts mit dem Ende sozusagen. Und dann ersetzt man eine einzige Formulierung, also nur eine. Und dann beobachtet man anschließend, was sich verändert hat. Also vielleicht nichts, vielleicht ganz viel, aber man schaut bewusst hin, wie das Verhalten der Kinder ist, wie deren Antworten sind, wie die Länge der Antworten sind. Da antworten sie auch in ganzen Sätzen. Also man hört wirklich bewusst zu, und vielleicht beginnt auch Professionalisierung genau dort, also nicht bei einer neuen Methode, sondern wirklich mit der Sprache und dieses bewusste Einsetzen irgendwie von Sprache.
Also je länger die Folge jetzt dauert, würde ich sagen, ich verstehe den Satz, den du vorhin gesagt hast, mehr, wo du meintest, glaube ich, wir sprechen gerade nicht über W-Fragen oder Sprache, sondern eigentlich sprechen wir heute wirklich über Unterricht.
Ja, weil Unterricht beginnt tatsächlich nicht mit einem Arbeitsblatt, mit einem Arbeitsheft oder mit einer neuen Methode oder sogar mit einer PowerPoint-Präsentation und Co., sondern wirklich mit der Sprache. Die Sprache ist unser Werkzeug jeden Tag. Das ist das, was wir wirklich jeden Tag anwenden. Und es ist wirklich wichtig, sich kurz mal damit auseinanderzusetzen, um zu gucken, okay, wie nutze ich dieses Werkzeug?
Also, ja, ich habe tatsächlich gedacht, dass die heutige Folge mehr über W-Fragen geht, aber ja, wie du gesagt hast, ist eigentlich, haben wir mehr über Unterricht gesprochen als über die W-Fragen.
Ja, und ich glaube, genau das ist unterwegs passiert. Also am Anfang stand die Frage, was fällt euch auf? Und plötzlich waren wir mittendrin im Denkprozessen und Gesprächsführung und Unterrichtsqualität. Und darauf kommt es an.
Eigentlich erstaunlich, weil wir eigentlich nur über einen Satz gesprochen haben.
Ja, aber deshalb lohnt es sich auch wirklich, über die Sprache nachzudenken. Also nicht, weil jedes Wort irgendwie perfekt sein muss, sondern weil Sprache wirklich Unterricht gestaltet.
Hat sich deine eigene Lehrersprache auch verändert oder hast du schon immer so unterrichtet? Oder gab es bei dir auch so einen Prozess, wo du das bewusst verändert hast?
Ja, also ich würde schon sagen, meine Lehrersprache hat sich verändert. Die war aber bestimmt auch schon von Anfang an anders, weil die deutsche Sprache nicht meine Muttersprache ist. Und ich glaube, dadurch geht man anders mit Wörtern um. Ich habe viele Wörter in Kategorien irgendwie gelernt und deswegen rede ich so, wie ich rede. Es ist, ja, aber nicht immer meine Alltagssprache. Würde ich sagen, also ich würde es schon sagen, dass ich zu Hause ein bisschen anders rede, als ich es in der Schule mache, aber ich habe schon immer sehr bewusst irgendwie gesprochen, weil ich mir auch dessen bewusst bin, welche Rolle und welche Wirkung die Sprache hat im Allgemeinen.
Würdest du dann sagen, du benutzt gar keine W-Fragen mehr im Unterricht oder versuchst du die bewusst zu reduzieren oder was machst du, wenn du dich bei einer W-Frage ertappst?
Ich glaube, ich würde lügen, wenn ich sage, die benutze ich nie, natürlich. Also ich weiß ich nicht, kann ich, aber ich würde behaupten, ich benutze sie manchmal ja auch. Also,
okay, das beruhigt wahrscheinlich einige.
Also mein Gott, und daran sterben wir auch nicht, also ganz entspannt. Interessant wird es, also nächstes Jahr werde ich an der Schule bei uns ausbilden und das bringt wieder so ein bisschen Spannung mit, weil man wird doch ein bisschen eher beobachtet. Das finde ich ganz toll, auch für mich, also eine schöne Herausforderung wieder.
Also das heißt, du hast nächstes Jahr dann eine Referendarin.
Darin, genau, und da freue ich mich auch total. Aber wieder merke ich bei mir selber, okay, dann werde ich auf manche Sachen in meinem Unterricht nochmal genau hingucken, weil ich möchte es wirklich gut machen und die Operatoren sind im Seminar immer wieder ein Thema, sind bei den Hospi immer wieder ein Thema und das ist ein Thema, was ich mir ganz groß geschrieben habe für die Ausbildung dieser Person. Ich möchte, dass das wirklich gut klappt. Das ist mir wichtig.
Mhm. Wollen wir zum Fazit kommen von der Folge? Und was sind so die Top-Dinge, die man heute mitnehmen müsste? Also eins ist, glaube ich, ich bin kein guter Sachkundelehrer.
Naja, also man muss ja gar nicht so viel Dinge mitnehmen. Also die erste Frage wäre vielleicht, was sollen die Kinder tatsächlich denken? Und nicht, welche Frage stelle ich zuerst?
Also wenn man diesen Denkprozess genau, von dem Kind her.
Wenn man diese Perspektivwechsel irgendwie vollzieht, dann wird es irgendwann klarer. Also es geht wirklich um das Denken bei den Kindern. Was sollen die denn denken? Und so kann ich meine Frage dann stellen. Man unterscheidet dann zwischen Denkauftrag und Gesprächsführung. Das ist ganz wichtig. Das eine bringt die Kinder ins Denken, das andere bringt dann ihre Gedanken miteinander ins Gespräch. Und wichtig ist, dass die Kinder miteinander ins Gespräch gehen und nicht mit mir ins Gespräch gehen. Daher ist diese Gesprächsführung irgendwie wichtig. Ich koordiniere quasi nur die Beiträge, aber die Kinder sprechen einander an. Und drittens wäre noch, ich halte die Stille besser aus. Ich übe irgendwie, ich zähle im Kopf bis 5, bis 7, um das irgendwie zu üben und ich halte es aus.
Die Stille aushalten.
Genau, also das ist, ich glaube, ein super wichtiger Entwicklungsschritt, was viele machen müssen. Es muss mehr Bewusstsein da sein, dass das wirklich eine große Relevanz hat.
Weil Stille nicht bedeutet, dass nichts passiert.
Nee, häufig wird einfach viel gedacht.
Mir fällt gerade noch etwas auf.
Okay.
Als Lehrkraft muss man bei der Reflexion wahrscheinlich auch nochmal, oder ich müsste als Lehrkraft meine Reflexion nochmal anpassen, weil ich glaube, jetzt bevor wir drüber gesprochen haben, hätte ich mich sowas gefragt wie, haben die Kinder die richtigen Antworten gefunden?
Okay.
Also ich würde den Fokus auf die Kinder packen.
Und jetzt?
Na, jetzt würde ich eher irgendwie mich fragen, haben meine Formulierungen geholfen, dass die Kinder das Richtige denken?
Ja, und das ist ein super Perspektivwechsel, weil genau darum geht's. Also es geht nicht darum, wie viele Antworten habe ich bekommen, sondern welche Denkprozesse habe ich denn ermöglicht? Und das ist ja an der Stelle relevant. Es geht nicht darum, irgendwie wie viele Antworten und wie viel richtig und wie viel falsch, sondern meistens, wenn das Falsche kommt, dann waren die Fragen nicht richtig gestellt. Genau. Ja, ich glaube, wir sind am Ende der Folge angelangt.
Ja.
Vielleicht darf ich zum Schluss noch einen Wunsch äußern.
Natürlich.
Ich wünsche mir, dass nach dieser Folge niemand nach Hause geht oder auf dem Liegestuhl an der Sonne liegt und denkt, jetzt darf ich gar keine W-Fragen mehr stellen. Das wäre wirklich schade.
Sondern?
Ich wünsche mir, dass wir alle ein bisschen neugieriger auf unsere eigene Sprache werden. Also, dass wir uns vielleicht nach einer Stunde fragen, okay, warum habe ich genau diesen Satz gesagt? Oder dass wir im Vorfeld schon planen, welche Operatoren möchte ich nutzen? Oder welche Denkprozesse will ich anstoßen? Und hätte ich an einer Stelle einen klaren Denkauftrag formulieren können, hätte ich den Kindern mehr Denkzeit geben können. Wie ist es mir ergangen, irgendwie in dieser Denkzeit die Stille auszuhalten? Das finde ich enorm wichtig. Und hätte ich vielleicht auch das Gespräch anders moderieren können? Also mehr wünsche ich mir eigentlich nicht. Wenn ich so heute mit dieser Folge es geschafft habe, ein paar Impulse zu setzen, dass meine Kollegen darüber nachdenken, wie sie im Unterricht die eigene Sprache verwenden, dann bin ich glücklich und zufrieden.
Okay. Wenn ich jetzt nochmal die Frage stellen würde, was fällt dir auf, die wir am Anfang hatten?
Darauf habe ich gewartet.
Wie würdest du jetzt darauf antworten?
dass ich diese Frage heute mit anderen Ohren höre. Nicht, weil sie plötzlich schlecht geworden ist, sondern wirklich einfach, weil ich automatisch überlege, welche Denkprozesse sie gerade irgendwie auslöst. Und manchmal werde ich sie bestimmt weiterhin irgendwie stellen. Es kann bestimmt sein, dass sie mal irgendwie fällt. Aber ich entscheide bewusst, welche Fragen ich dann stelle und welche Operatoren ich dann benutze. Also das ist dieses Bewusstsein ist halt wichtig. Und wenn diese Frage in dem Moment irgendwie ihre Relevanz hat und die ist in dem Moment irgendwie relevant und wichtig und richtig, dann ist es halt so. Dann darf sie auch mal sein. Wenn ich sie aber anders stellen kann, damit es wirklich klarer ist, welche Denkprozesse ich auslösen möchte, dann sollte ich das machen. Wichtig ist dieses Bewusstsein, dieses Bewusstentscheiden.
Also für mich ist es so ein bisschen der Kern der Folge. Also ich würde sagen, so ja, gute Lehrersprache besteht nicht aus richtigen Formulierungen, sondern eher aus ja, bewussten Entscheidungen.
Genau, und das ist auch bestimmt der Kerngedanke dieser Folge. Unterricht beginnt mit Sprache. Und das soll einem bewusst sein und darüber, es lohnt sich einfach, darüber nachzudenken.
Okay, also Unterricht beginnt mit Sprache, nicht mit dem Arbeitsblatt, nicht mit der Methode, nicht mit der PowerPoint, sondern tatsächlich mit den Worten, mit denen ihr dann Kinder zum Denken anregt.
Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr heute wieder dabei wart. Wir hören uns dann nächste Woche Montag wieder.
Tschüss, vielen Dank.
Vielen Dank, dass ihr den Podcast Elementarwissen gehört habt.
Ihr wisst, Feedback ist uns wichtig. Hinterlasst gerne eine Bewertung auf den Podcast-Plattformen oder teilt uns mit euren Kolleginnen und Kollegen.